Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Moin Jochen.
Du scharst so ein bisschen mit den Hufen, weiß ich, weil ich habe dich heute angerufen, komm, können wir noch einen Podcast machen? Jetzt hatten wir ein bisschen Pause, 2 Wochen. So, ja, aber ich muss raus, sagst du. Die bleiben noch 2 Tage, ne?
Na, 3 Tage, also mit heute noch 3 Tage. Und ich war ja 2 Tage, weißt du, wir hatten ja extrem schlechtes Wetter, ne? Du, aber du kannst mal sehen, wie klein die Welt ist, Jochen. Ich bin gestern bei diesem Nieselregen, stramm, Ostwind, also richtig bedeckt.
Es war riesig, kalt und ungemütlich,
also nass, kalt, also bin ich dann Nachmittag nochmal zum Angeln gefahren, weißt du, und vor mir fährt ein Auto. Ich denke, oh, Konkurrent, weißt du, will vielleicht noch den besseren Platz wegnehmen, weißt du. Ich fahre hin und mach meinen Kofferraum aus, oder der Nachbar steigt aus mit seiner jungen Tochter und er selber, kein Angelzeug an, kein Konkurrent, also moin, moin, wie es hier bei uns üblich ist. Mensch, sagt der Henning, Sie gehen ja tatsächlich bei jedem Wetter angeln. Ich höre mal Ihren Podcast. Also so klein ist die Welt, der war mit seiner Tochter da, weißt du, und war wahrscheinlich Jäger, hat ein Fernglas mit. Ich kann ihn persönlich nicht, hatte immer fragen können eigentlich, wer das ist. Aber ich wollte dann ja auch in meine Warthose steigen, weißt du, und wollte ans Wasser. Und es war auch wenig los. Also es war neben mir noch hier mein Angelkollege Jörg Ovens, der ja so schwer verunglückt ist. Der fängt nun schon an, was so mit, also der hatte ja eine schwere OP. Versucht wieder die ersten Zügen, so ein bisschen was zum Angeln zu machen. Und habe auch da, was so den ganzen Nachmittag intensiv geangelt und habe leider keinen Biss gehabt.
Schlechtes, weißt du, ne? Wetter, kein Biss, das sind ja gebrauchte Tage.
Ne? Ja, nun, aber weißt du was, Jochen, ich habe da so viele schöne Stunden verlebt. Das gehört zum Angelleben dazu, weißt du das. Aber wie gesagt, zum Glück, was hatten auch die Mitstreiter, der eine hatte einen richtig schönen Zander oder so, aber es war, also es wird, wie man so schön sagt, dünner, oder ob es nur an der Witterung liegt, weißt du, sonst haben wir eigentlich da immer so halbwegs Fanggarantie gehabt, aber die letzten Tage war es schon zäh. Ich hatte neulich nochmal einen, weißt du, oder auch den ganzen Tag, das ist auch, also jeder Angler ist froh, wenn er einen maßigen Fisch fängt oder sowas, wo das will, ich will auch nicht unbescheiden sein, aber wir waren ein bisschen verwöhnt, weißt du, und weißt du, dann ist natürlich schon schwieriger. Aber ich habe ja jetzt noch, heute noch, guck mal, das Schöne ist ja, die Tage werden immer länger, du kannst jetzt abends schon
ein bisschen länger da bleiben.
Ja, alles, das merkt man schon extrem. Heute ist gutes Wetter, der Wind ist auf Westen gedreht, weißt du, und das Hochwasser ist weg, ne? Wir konnten endlich mal die Schleusen öffnen, weißt du, und die konnten ja, bei uns steht ja alles blank, Jochen. Da kommt ein Graben rein, der kommt oben vom Brezitier, von unserem Mühlenteich. Da ist so ein Druck drauf, so viel Wasser, weißt du, die machen ja jetzt ständig die Schleusen auf, bei dem Wetter können sie die Schleusen aufmachen und lassen das Wasser in die Nordsee abfließen, aber es drückt von oben, von der Geest, so viel nach, dass das Wasser immer wieder steigt, nicht? Also, das ist schon extrem. Also so viel Regen, wie wir in diesem Winter gehabt haben, ist Hammer. Ne?
Man sieht doch keinen Landwirt auf den Feldern im Moment. Ja klar, die sind eh alle demonstrieren. Aber da kann man auch nicht drauf, so nass ist das. Ne?
Ja, die können nicht rauf. Das ist alles blank, da steht die Kleie hier bei uns. Das Wasser steht da richtig drauf, was du, muss erst durch die Gräben und Drainage abfließen. Aber wie gesagt, das Frühjahr steht vor der Tür, Jochen. Kann jetzt noch 3 Tage auf Zander angeln.
Aber ich will mal, bevor wir aufs Frühjahr gehen und deinen Ausblick so, kannst du das Jahr Revue passieren lassen, also die Raubfischsaison für dich, ist die gut verlaufen?
Ach, super.
Aber die 2 dicke Zander habe ich ja zum Beispiel noch in der Tiefkühltruhe. Ich habe übrigens am Wochenende bei jemandem Ente gegessen, der mich eingeladen hat, und als Dankeschön habe ich gesagt, pass auf, ich lade euch dann zum Zander ein.
Nein, also ich war mehr als zufrieden. Nicht? Also, auch wenn das Wetter bescheiden war und wir tatsächlich auch bei Hochwasser, also ich habe ja teilweise bis zur Brust da in der Warthose gestanden, um da bis ans Ufer zu kommen und zu werfen, war schon sehr extrem. Aber eine fantastische Saison gehabt, weißt du, also absolut spitzenmäßig. Also ich habe locker jede Woche mein Backlimit erreichen können, weißt du, also wenn ich jetzt hochrechne, weißt du, ich habe also für die Saison, die jetzt kommt ja das Frühjahr und werden andere Fische geangelt, aber ich kann jede Woche Zander essen, wenn ich möchte. Nee, also das ist schon geregelt. Also das war schon sehr, sehr gut und als Beifang immer mal ein Hecht, nicht? Also guck mal, heute ist Montag, am Samstag bin ich abgehauen, als es schummrig wurde. Dann kamen ein paar Angelkollegen und haben anschließend noch zwei richtig gute Hechte gefangen. Nicht? Also das ist ein Paradies hier bei uns, auch raubfischmäßig. Also was wir hier haben oben, also ich kenne ja nur viele Gewässer in Deutschland und in Europa und in der ganzen Welt. Also das ist hier schon absolut fantastisch. Nicht? Also was wir hier für einen Raubfischbestand haben und welche Möglichkeiten wir haben.
Gibt es denn eigentlich schon viele ideal. Angeltouristen, die hier hochkommen?
Ja, nun muss ich dazu sagen, dass wir uns da so ein bisschen einen Schutzwall aufgebaut haben. Wir geben für dieses Gewässer keine Gastkarten aus. Ne? Also du musst Vereinsmitglied sein und wir hatten auch schon eine Warteliste, weil eben viele im Verein wegen des Reichtums wollten. Und das hat unser Vorstand auch, muss sagen, relativ fair geregelt. Also du kannst bei uns im Augenblick im Verein nur eintreten, wenn du einen Bezug zu Brezschit und Umgebung hast und nicht schon in 5 anderen Vereinen bist.
Das heißt, wenn ich meinen Angelschein hätte, könnte ich theoretisch anklopfen.
Ja, und dann auch, was du, da bestehen dann auch keine Bedenken. Aber es gibt ja auch, so mal sagen, sogenannte Angeltouristen, die dann eben gehört haben, Mensch, in Brezschit tolles Gewässer und weiß ich was alles, da melde ich mich rein und wollen dann miternten, was sie nicht gesät haben. Und dass dann unsere Vereinsmitglieder sauer sind, wenn die dann ans Gewässer kommen und alle Plätze sind besetzt durch irgendwelche Gastangler und ähnliches. Das ist fair geregelt. Du kannst für die Aalau, kannst du in gewissen Zeiten eine Gastkarte kriegen, ist genauso gut. Nicht, aber diese große Wele ja, was ist unser Angelparadies, das ist ausschließlich Vereinsmitgliedern vorbehalten.
Ne? Aber an die Küste hier, ist das beliebt bei den Touristen?
An die Nordseeküste gar nicht. Ne? Nein.
Ostsee rüber.
Und ja, also an der Nordsee, was so jetzt immer mehr, was so, wenn ich jetzt hier Urlaub mache und du kannst im Sommer ja mal Makrelen angeln, so auf Sylt oder hier auch bei uns im Holmersiel Heringe angeln. Aber das ist so, wir haben hier immer Tidegewässer, Ebbe und Flut und das sind dann eben nur einige bekannte Stellen, was du, wo du vernünftig angeln kannst. Alles andere ist schwierig, weißt du. Und du hast dann auch immer den wahnsinnig für die Strandkrabben, weißt du, die fressen dir ewig die Köder vom Haken. Also das ist in der Ostsee nicht ganz so extrem, weißt du. Du hast da einfach, also wie ich persönlich frage, du, also ab 15. bin ich ja gezwungen, an die Ostsee zu fahren, nicht? Also dann ist ja mehr Freien-Saison, weißt du.
Bist du gezwungen?
Ja, weil ich es angeln will. Also nein, ich kann auch hier bei uns, wir dürfen ja nur Friedfisch angeln, weißt du, wir können ja mal zum Fiedern fahren oder zum Stippen fahren, aber wir haben ein generelles Raubfischverbot bis 15. Mai und dann kannst du eben jetzt nur, wie gesagt, kannst mal stippen, kannst mal fiedern und aber wir jetzt, wie gesagt, ich habe schon die ersten Fangmeldungen gehört von meinen Kollegen, die schon relativ gut Meeresforellen gefangen haben in Dänemark. Wir haben es ja nicht weit, Jochen, ob ich jetzt nach Dänemark fahre oder hier an die deutsche Ostseeküste.
Aber das ist doch, wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über Meeresforellen, das ist doch genau, das ist doch eins deiner Lieblingsangelgeschäfte, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Das heißt, die Raubfischsaison endet, die du so liebst, und jetzt im Frühling beginnt die Meeresforellensaison, die du noch mehr liebst.
Ja, oder aber man muss sagen, dadurch, dass wir so ein gutes Raubfischgewässer haben, waren wir natürlich verwohnt, Meeresforellenangeln kann noch zäher sein. Nee, also das ist ja so langläufig der Wurf der 1000, der Fisch der 1000 Würfe und die schaffst du auch manches Mal, ohne dass du Kontakt hattest, weißt du, nicht? Also
und ab wie vielem Wurf wird's dann nervig?
Naja, du hast ja, die Hoffnung stirbt immer. Du hast ja immer noch, Jochen, du angelst den ganzen Tag und fängst nichts. Und auf einmal, du bist doch schon in Gedanken, weil du machst noch 10 Würfe oder weiß ich was alles, bumps, da klingelt das. Und dann sieht die Welt ganz anders aus, weißt du, denn das dreht dich auf einmal so um. Das ist ja auch eine körperliche Anstrengung. Guck mal, du läufst ja mit Warthose, du wartest durchs Wasser, du musst dich aufpassen, dass du nicht ausrutscht auf Stein und so. Das verlangt schon was, auch so gerade vom alten Mann wie mir. Also da, ich bin früher über die Steine gehüpft wie ein Känguru, weißt du, heute gucke ich schon genau, wo ich den Fuß hinsetze, weißt du, und ich sage, ich muss, wenn ich jetzt so an die Wele gehe, haben wir unser Verein gut geregelt, weißt du, das sind so Überstab, weißt du, wo du dann auch noch als knapp 80-Jähriger rüberkommst, aber es fällt schon schwer, das Bein durchzudrücken und rüber zu heben, weißt du, und wenn das Stacheldraht ist, weißt du, dann bin ich ganz vorsichtig.
Schlechte Erfahrung gemacht?
Ja, ganz schlechte Erfahrung gemacht, ne? So eine Neoprenwarthose verzeiht das nicht. Einmal im Stacheldraht Loch drin.
Was hast du gemacht?
Naja, hängen geblieben, ne? Kriegt das Bein nicht hoch genug, rutscht mal ab, das Problem ist, Jochen, früher bin ich rübergestiegen. Heute musst du irgendwo einen Pfahl haben, wo du dich ein bisschen abstürzen kannst. Nicht? Also das Alter fordert schon sein Tribut. Also das ist einfach, das gehört dazu. Aber du, ich mach's ja freiwillig, nicht? Und ich bin ja ein bisschen vorsichtiger, weißt du. Aber auch gestern, Jochen, hatten wir so einen strammen Ostwind. Und ich hatte dann immer da auf meinem Angelplatz so richtig so einen Schnurbogen, weißt du? Mhm. Und da steht ja viel Schilf im Wasser und da, zum Glück hatten wir Flachwasser. Und auf einmal war so Bums, die Schnur, warte, diese geflochtenen Schnüre, die wehen ja auch sehr leicht, weißt du? Die sind dann über das Schilf geweht, weißt du? Und ich saß bombenfest und hatte da so einen Köder drauf, den ich eigentlich ein Lieblingsköder, weißt du, der relativ auch teuer ist, ne? Und ich versuch's ja erstmal loszuschlagen und alles. Du, dann bin ich mit der Warthose ins Wasser gestampft, bin durch diesen Schilfgürtel gewartet, weißt du, und hab dann immer schon oben festgehalten, dass oben nichts reinläuft an der Warthose, weil, weißt du, du bist vorsichtiger, und hab dann da unter Einsatz, weißt du, aller Kräfte den Köder gerettet, bin dahin gewartet, weißt du, ne? Also.
Nochmal zum Meeresforellenangeln, wo du gerade gesagt hast, du machst 1000 Würfe. Ich fand das ja so spannend, dass man ja immer bei jedem Wurf das Gefühl hat, ja, okay, ich habe zwar 999 geworfen, eine Tausendste kann es aber sein.
Ja.
Also, dass man nie so das Gefühl hat, ach, heute geht aber gar nichts, weil es kann immer noch passieren, nein, dass du auf einmal.
Ja, das ist ja das Angeln, das macht ja, ja, den Reiz dieses Angelns aus. Was du gehst, halt, Jochen, ich habe schon erlebt, dass beim ersten Wurf, ne, hattest du Kontakt, ne, und noch schöner wäre, was du, wenn du jetzt ans Wasser gehst und siehst schon draußen Fische buckeln und springen oder solche, weil solche Tage gibt's auch, ne, das sind die Sterntage. Und dann, guck mal, es ist ja so, brauchst so eine gewisse Wassertemperatur, nicht? Und man sucht dann schon Ecken aus, weißt du, wo eine Bucht, wo unten ein bisschen Blasentank ist, weißt du, wenn die Sonne drauf scheint, wird es schneller erwärmt. Komischerweise sind die Fische auch wärmeliebend, weißt du, wenn du so an der eiskalten Küste bist oder sowas alles, da weißt du schon von vornherein, weißt du, du suchst dann schon so Plätze aus, die man so kennt, weißt du, ich sage, habe immer das Beispiel mit dem Thermometer, weißt du, wenn mein Kumpel dann noch Wassertemperatur messen will, das mache ich alles nicht, nicht? Wenn das Wetter so wie heute ist, weißt du, dass du jetzt wieder eine leichte Westwindlage hast, Hochdruck, was du, das Wetter steigt, was du, die Luft ist angenehmer, ist wärmer, was du, und dann, du, es ist ja nicht nur dieses Erlebnis, du fährst dann an die Küste, Jochen, ich kenne dann ja auch so Plätze, was du, da stehen dann Hecken, dann siehst du schon, was du, die grünen Sprossen rauskommen, was du, die Kiebitze sind da, ne, also wenn die den ganzen Winter nicht da waren, was du, siehst dann, dass die Natur erwacht und so, das nimmt man natürlich auch, du guckst ja nicht nur, was du wirfst raus und hängst ja oft deinen Gedanken nach, und das ist ja auch oft, du kommst dann monoton in das Leiern, was du, beim Meerforellenangeln, was du, da gibt es verschiedene Techniken, aber in der Regel wirfst du deinen Köder raus, holst schnell lose Schnur durch, dass du Kontakt zum Köder hast, und dann versuchst du ihn so durch die Wasserschicht zu drehen. Dann, wenn du konzentriert angelst, machst du mal einen Drillstopp, lässt mal durchsacken und beschleunigst dann mal. Aber nach so 3-4 Stunden hast du irgendwie so einen Rhythmus drauf, weißt du, und leierst so im gleichen Tempo, weißt du, und dann auf einmal merkst du nur einen Stupser. Ne? Dann bist du bis in die Haarspitzen motiviert. Da war doch was, weißt du, gleich nochmal einen Wurf machen und ähnliches. Jede Forelle, die beißt, sitzt ja auch nicht. Ne? Du verlierst ja auch mal einen Fisch. Und oft, ich hatte schon mal, weißt du, dass ich, was ich denke, da war doch was, du dieser siebte Sinn, da war doch was, weißt du, dass, wenn es so ein Stupser war, kann natürlich auch mal Krautkontakt sein oder ähnliches, weißt du. Und auf einmal, wumms, du ruckzuck, hatte ich drei Meeresforellen hintereinander, weißt du, dann waren die da, das sind ja auch Schwarmfische, die an der Küste rauf und runter schwimmen, nicht? Und das, also das bringt schon Spaß, ne?
Hast du ein neues Gerät dir vorgenommen, für den Frühling mal auszutesten?
Ich habe ja nur das Glück, weißt du, dass ich von einer namhaften Firma unterstützt werde, weißt du, und da gibt's ja jedes Jahr neue Routen und so, weißt du, und ich habe jetzt wieder eine neue Meeresroute gekriegt, die ich dann testen darf oder ausprobieren darf, weißt du, die dann noch leichter, noch härter, noch sensibler an der Spitze, also es gibt da schon große Unterschiede, weißt du, aber ich würde mit meiner alten auch genauso gerne angeln, aber wenn du was Neues hast, probiert man das ja aus.
Bist du verpflichtet, dann mit dir zu angeln?
Nee. Nein.
Sieht
nein,
ja keiner.
Nein, ich mach,
du darfst sie testen.
Ja, ich krieg die ja zugeschickt, dann soll dann auch mal mein Feedback geben und also, aber ich, du, es ist ja so, du kannst das Angeln nicht neu erfinden. Ne? Es gibt mal neue Techniken, was du so jetzt Titan in der Route verbaut, hochwertige Kohlefaser, die Ringe werden leichter. Es gibt jetzt mittlerweile Kohlefaserringe, was du, also die auch aus Kohlefaser gepresst sind, also keine Metallringe mehr sind. Dann gibt es Einstegringe, Zweistegringe. Man kann sich dann auch da so, was du mit dem Gerät verrückt machen. Aber wenn du das Glück hast wie ich, dass du dann auch mal was Neues kriegst, dann freust du dich drüber, weißt du. Und es ist Tatsache, Jochen, ich habe jetzt eine Zanderroute, Nee, man unterscheidet bei den Routen. Zum mehrforellen Angeln brauchst du eine so mit einer parabolischen Aktion, die etwas weicher ist, so eine durchgängige Aktion, die diese Puffe schön abfedert.
Du musst nicht so hart anschlagen. Nee,
nee. Beim Zanderangeln brauchst du aber eine, was so die bisschen sensibel in der Spitze ist, aber bretthart im Rückgrat. Der Anschlag muss durchkommen. Mhm. Du machst ja bei jedem Zuckler im Wasser, was, boom, schlägst du an, was so, um da den Haken dem Fisch ins Maul zu schlagen. Und da gibt es schon Unterschiede. Und ich habe jetzt eine Route, man meint immer, es gibt keine Steigerung. Ich fisch jetzt bei normalen Bedingungen mit einem 3- oder 5-Gramm schweren Bleikopf mit einem kleinen Gummifisch drauf. Und ich merke, wenn der am Grund aufsackt. Ne? Das ist dieses sogenannte V-Letz. Du ziehst hier an, machst 2, 3 Kurbelumdrehungen, der Köder wird vom Grund hochgehoben und sackt langsam runter. Und diese Absinkphase bringt meistens die Bisse. Und die muss möglichst lange sein, deswegen diese leichten Gewichte. Ne? Und dann merkst du, dock, was du merkst du richtig in der Rutenspitze, was so wie der Köder aufsetzt.
Und das ist das dem Material geschuldet?
Ja, absolut. Ja, das überträgt das. Was du, das gibt dann, neulich kam jemand an und sagte mir, ich sag, du, das ist ein Besenstiel, was du hier hast. Ne? Fass mal meine Rute an. Was du, erstmal ist das Gerät wesentlich leichter geworden. Diese Angelrollen, die wiegen heute noch 200 Gramm, 220 Gramm. Die Rolle, mit der du den ganzen Tag fischst, das macht sich natürlich bemerkbar, wenn du da 6, 8 Stunden fischst. Oder du hast da so einen Klopper, weißt du, so ein, wie früher so eine schwere Rolle. Mhm. Fängt auch, um Gottes Willen, weißt du nicht. Aber es, da gibt's schon Innovationen. Allein die Entwicklung der Schnüre, Jochen. Ne? Also wir haben eine Schnur, was ich fisch da ja mit 0,10 Millimeter dicke Schnur. Ne? Die hat eine Tragkraft so von 6 bis 8 Kilo, je nachdem, 10 oder 12er Schnur. Ne? Weil die Schnur ist ja so dünn und ist aus geflochten, also aus ganz dünnen Fäden geflochten. Die ist aalglatt, die hörst du kaum in den Ringen. Dann gibt es die auch noch unterschiedlich farbig markiert, dass du die immer siehst. Du siehst manchmal schon anhand der Schnur, wenn du einen Biss hast, was, wenn die Schnur so ein bisschen hochschießt oder sowas, alles, da war schon was. Nee, die haben hohe Tragkräfte und die fliegen natürlich wesentlich weiter, als wenn du früher so eine dicke monophile Schnur hattest. Weißt du, kommt ja auch manchmal darauf an. Guck mal, die letzten Zander, die ich gefangen habe, die habe ich alle bei den mit strammem Westwind auf dem Rücken so weit geworfen, wie ich konnte, aufgeklatscht, 3 bis 5 Mal gezogen. Wenn du keinen Biss hattest, konntest du reinholen. Da standen die Fische so weit draußen, dass es wirklich drauf ankam. Guck mal, und diese Weiten erzielst du nur mit speziellen Gerät, ne? Also, dass das wie abgestimmt ist, dass du richtig schön durchziehen kannst, wenn du da richtig schöne dünne Schnüre hast und ähnliches.
Und dann gibst du Feedback und dann hast du auch den Eindruck, dass das Feedback von der Firma dann umgesetzt wird? Weißt du, meistens, oder dass sie einfach sagen, komm mal raus.
Ja, meistens, weißt du, also es gibt ja Experten und sagen, weißt du, ich entwickle mit und sowas alles. Also, das halte ich immer für Herrengespenste, nicht? Guck mal, da gibt's ja riesige Fabriken in Fernost, weißt du, und da gibt's Ingenieure und ähnliches, weißt du, die Testkurven machen, die was entwickeln und die dann da auf so sogenannten Metallkernen werden ja diese Routen gewickelt und alles und die werden dann produziert und da maße ich mir nicht an, weißt du, wenn ich jetzt sage, du, das ist Dreck, der Spitzenring konnte nicht mal größer oder kleiner sein, dass sie deswegen die Serie ändern, nicht? Nein, ich sage immer was, wenn ich so, ich habe eine Route mitentwickelt, ich sage, du hast vielleicht mal Film früher zum Entwickeln gebracht. Ich sag, ich war ja nun in Fernost und weiß, wie da Routen gebaut werden.
Hast du dir
mal
eine Fabrik angeguckt?
Ja, diverse. Nicht? Also ich bin da gewesen, ich war in Rollenfabriken, ich war in Routenfabriken, ich war in einer ganz modernen chinesischen Fabrik, wo du nur mit Ganzkörperkondom und Vollkörperschutz reinkamst, also wo hochwertige Kohlefaser verarbeitet wird. Und das ist, ja, und darum sage ich immer, was die Realität ist die, du kommst in eine Fabrik in China, und dann wirst du eingeladen in den Musterraum.
Ja.
Und da steht von A bis Z. Jede Firma der Welt lässt da zum Teil produzieren. Ne, günstige Geschichten. So gibt natürlich exklusive Firmen, die nur für sich arbeiten. Nicht? Aber in der Riesenfabrik, wo ich damals war, da standen von Abu bis Sepco alle Firmen, die du vorstellen kannst. Und die Chinesen bauen für jeden. Ich erzähle dir immer das Beispiel. Ich war ja früher bekannter oder begeisterter Brandungsangler und habe Vorfächer mitentwickelt, also was so Vorschläge gemacht, wie so ein Brandungsangeln aussehen muss. Früher war es ja so modern oder wichtig, dass du die so klippen konntest, was so damit der Haken während des Fluges parallel in der Schnur liegt und weit fliegt und alles. Und war ich in China in einer Fabrik und sollte den Mädchen zeigen, wie so eine Brandungsvorfächer gebaut werden sollen. Ne? Dann habe ich denen das erklärt oder ähnliches, weißt du. Und da kommt also bei diesen hochwertigen Vorfächern kommt's auf Genauigkeit an. Weißt du, dass du genau auf einen Zentimeter knotest, nicht? Und weil diese Knoten ja immer unterschiedlich sind, habe ich dann mit Klemmhülsen gearbeitet. Weißt du, also so Klemmhülsen, wo du Stahldrähte oder ähnliches, gibt's ja in allen Stärken und allen Arten, Enthülsen. Und die kannst du ja auf einen Millimeter genau setzen, klemmen, dann hast du immer die gleiche Entfernung. Und das hatte ich da den chinesischen Mädchen gezeigt, die bauen sollten und, dann haben die hier losgelegt, weißt du. Guck mal, auch die Firma hier, Daiwa Chromaran, die mich da hier unterstützt, ich weiß nicht, wie viel die davon bestellt haben, ich sage jetzt mal eine Zahl, vielleicht 10.000 Stück, ne? Die produzieren die, weißt du, und dann fließen die ab, dann haben die noch Zeit, dann bauen die nochmal 10.000 Stück und die bieten sie den Mitbewerber an. Und dann habe ich gesehen, wie auf einmal unsere Vorfächer, was so in andere Tüten mit einem anderen Logo drauf eingepackt wurden, weißt du, da kann die gar keine Verwandten, wer zahlt, kriegt alles, ne? Also ich habe einen Bekannten, der hat einen Ostdeutschland eine Firma, die kopieren alles. Wenn der jetzt irgendwas haben will, weißt du, was so im Markt ist, schickt er ein Muster hin, das bauen die und dann wird das hierher rüber exportiert. Ob das immer die Qualitätsstandard hast, die du erwartest, weißt du, bei unseren Vorfächern waren da Jochen, da Peter, das passt hinten und vorne nicht, weißt du, da waren welche, die werden ja wahrscheinlich in Akkord bezahlt und haben zusammengeknotet und dann mal sagen, ich hatte jetzt empfohlen Hakengröße 2, ne, Haken sind ja unterschiedlich groß, Hakengröße 2, dann waren die ausgegangen, dann haben sie die nächsten genommen, die sie hatten, da waren dann richtige Krampen drauf auf einmal, die gar nicht geeicht waren, weißt du, für das Vorfach, Hauptsache raus und weg damit, weißt du, aber es gibt eben Firmen, weißt du, so zwei namhafte Firmen, die auch eigene Ingenieurbüros haben und die eben hochwertiges Gerät bauen. Nicht? Und mittlerweile ist es ja so, heute, du kriegst eine hochwertige Rolle, weißt du, die von einer namhaften Firma gebaut ist, weißt du, wo da eben, ne, die werden ja nur in Fernost gebaut, weil da die Stundenlöhne und die Arbeitslöhne geringer sind. Ne? Die Firmen werden ja von japanischen Ingenieuren oder sowas alles, die da auch die Aufsicht haben, dass, also die haben schon heute ein hohes Qualitätsstandard, weißt du, wenn du sowas Hochwertiges hast. Ne? Guck mal, ich habe jetzt da so meine Rolle, mit der ich auf Zander angel, war so das. Jochen, die spult so sauber auf, was du, diese dünnen Schnüre, da kann ich so mit werfen, was du, da, du wirfst keine Perücke rein, was du, kannst die Spule auch schön voll machen. Je voller der Kern der Spule ist, desto weiter wirfst du ja, desto weniger Reibung hast du, nicht? Und das, da gibt's schon Qualitätsunterschiede, ne? Also, manche kaufen auch, habe ich ja auch gemacht, was du, kaufst immer zweimal. Ganz extrem ist das hier bei Jochen für die Meeresangelei, ne? Wenn ich da sehe, was du, dass die Leute da für kleines Geld sich da Rollen kaufen, mit dem den Fisch ihres Lebens fangen wollen, in den harten Nordbilden des Nordmeers, weißt du, wo Salz, das Wasser im Norden ist ja wesentlich salzhaltiger als bei uns, das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Das sind nach einem Jahr sind das nur noch aufgeblühte Rostklumpen, ne? Und ich hab so Qualitätsrollen, Jochen, die habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ne? Da siehst du immer Gebrauchsspuren, da platzt immer die Schnur ab, aber die funktionieren noch, ne, wenn du das Zeug pflegst, ne?
Das heißt, du gehst jetzt ab dem Wochenende gehst du los und dann gehst du auf Meeresforellen.
Ja, aber so ab 15. haben wir Raubfisch schon Zeit, weißt du, und das geht natürlich nicht jeden Tag, ne? Du, wir haben hier auch so schöne Gewässer. Ich liebe es ja nachher im Frühjahr in der Aalau zu sitzen mit der Kopfrute, so mit der Stipprute-Pose, bisschen Futter reinwerfen, Rotaugen zu stippen, Brassen zu angeln mit der Fiederrute. Nö, jetzt kommt die gute Zeit. Oder ich fahre mal wieder nach Dörbrunn, wo wir beide schon mal gemeinsam waren, schön in die Sonne setzen mit der Kopfrute, einen Fisch nach dem anderen fangen, wenn sie da sind, weißt du nicht?
Weil ich meine, dass wir mal im Podcast über Meeresforellenangeln gesprochen haben und du hast gesagt, komm, wir fahren mal zusammen. Also jetzt wäre die Zeit.
Ja, also geht jetzt los. Also für mich der beste Monat ist so März und April. Ne? Okay. Und wir können ja jetzt noch, vergesst das immer, wir haben hier Mitte Februar, wir haben ja Winter. Ne? Du kannst jetzt Eis und Schnee haben und ähnliches, weißt du. Also
dann gehen wir im März.
Also im März, ich sage immer, wenn Nahrung ist, wenn du ans Gewässer gehst und siehst Bachflohkrebse, siehst auch vielleicht mal einen Sandspierling und ähnliches, weißt du, dann ist Leben im Wasser. Ne? Wenn du jetzt hinkommst und es sieht alles grau und kalt und nass aus und du siehst kaum, dann musst du eben hoffen, dass draußen schon mal die ersten Heringschwärme, die hier jetzt auch kommen, guck mal, die Heringschwärme stehen hier vor uns vor der Küste, die wollen jetzt rein in die Förden, wollen laichen, weißt du, dann kommt man Heringsangeln. Also jetzt kommt eine relativ, für uns Angler geht es jetzt auch wie in der Natur aufwärts, weißt du, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Und deswegen sollen unsere Raubfische, weißt du, wie Hecht, Barsch und Zander, sollen jetzt schön ableichen, weißt du. Und Anfang März, Jochen, wenn das warm bleibt, Aale, ne? Denn die hungrigen Aale aus dem Winterschlaf, ne? Die warten dann natürlich auf, dass sie mal einen gedeckten Tisch finden, schön mit einem Tauwurm da mal abends zu sitzen, schön in Ruhe in der Dämmerung.
Also eine wundervolle Zeit beginnt jetzt. Ja,
absolut.
Ich habe noch zwei Fragen, die wir reinbekommen, die können wir jetzt mal eben machen. Und zwar hat Frederik geschrieben: Hallo ihr Lieben, ich finde euren Podcast super, habe ihn auch oft Freunden empfohlen. Vielen Dank dafür. Ich habe trotz all den Fragen, die schon gestellt wurden, immer noch eine Frage, die mich schon lange plagt, die ich aber wegen Zeitdruck nicht stellen konnte. Also die Frage ist wie folgt. Ich suche schon seit langem eine sehr günstige Reise-Steckroute für die Angelei in Süßwasser. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr die Frage beantwortet. Eine sehr günstige Reise-Steckroute, Angelei, ja. Süßwasser.
Ja, also Jochen, da gibt es also von den unterschiedlichen Herstellern gibt es Reise-Steckrouten. Also ne, kommt ja immer auf die, ich habe zum Beispiel eine, was so, die ist eine viergeteilte Route, 2,40 Meter lang, also die nehme ich vom Boot aus zum Bollackfischen, da gibt es verschiedene Härtegrade, nicht? Also da muss man sich mal schlau machen. Also ich kann Ihnen da einfach nur empfehlen, mal in die Kataloge zu gucken, die gibt es heute auch alle online. Zum Beispiel der Diver-Katalog hat hervorragende Qualitätssteckrouten, die relativ kurz geteilt sind, die man mit ins Fluggepäck nehmen kann. Und, oder er meint eine Steckroute, generell sind ja alle Steckrouten, es gibt ja Teleskoprouten, die du ganz so zusammenschieben kannst, die aus mehreren Teilen bestehen. Mhm. Eine normale Steckroute besteht aus zwei Teilen, je nachdem, ob das klassische Maß ist so 2,40, 2,70, 3 Meter. Das sind so normale Steckrouten. Ich fische zum Beispiel, das ist auch eine Steckroute, eine zweiteilige, mit der ich hier auf Zanderfisch, die hat ein Wurfgewicht von 12 bis 42 Gramm. Mhm. Ne, also deckst du alles ab, was beim Zanderfischen ist. Wenn du jetzt schwerer fischen wirst, dann nimmst du eine Steckroute, die man sagen hat 30 bis 70 Gramm. Da kannst du dann mal einen schweren Wobbler und ähnliches mitwerfen. Ne, also das muss man wissen, was man will. Es gibt kurzgeteilte Routen, die nennen sich dann Reiserouten als Steckrouten. Oder generell wird ja jede Route zusammengesteckt, also immer zweiteilig. Es gibt sogar Fiederrouten, die dann länger sind, dann ist es dreiteilig und gibt auch vierteilige Routen, nicht? Und die sind heute aber qualitativ so hochwertig, dass man keinen großen Unterschied merkt zu einer zweigeteilten Route, nicht? Am besten in ein Fachgeschäft gehen, sich da mal beraten lassen und auch mal die Hand nehmen. Also da gibt es wirklich auch schon für zahlbar richtig gute Routen.
Olaf fragt: Hallo Jochen, hallo Horst. Im Sommer 2024 werde ich mit meinem Sohn, der 12 Jahre ist, nach Fjällvieraja bei Hitra fahren.
Ja.
Habe ich das?
Fjällvieraja, ja.
Okay.
Ja.
wo wir beide auch Tiefseeangeln ausprobieren wollen. Jetzt hat er eine Frage: Wie filetiere ich einen langen Leng? Wie üblich längsseits oder als Kotelett, also quer zur Rückengräte? Welchen Tipp hast du dazu?
Nein, längsseits. Man muss aufpassen, hat eine Mittelgräte. Man kriegt die ersten beiden Hälften wunderbar runtergeschnitten. Und dann, wenn man so ein bisschen gut filetieren kann, wenn man die Bauchlappen auch noch mit haben will, kann man die wunderbar längen. Der Leng hat schönes, festes, weißes Fleisch, lässt sich auch eigentlich sehr leicht filetieren. Also ähnlich wie ein Aal, hat noch so ein bisschen abstehende Gräten, aber immer längsseits, nicht? Also vom Kopf bis zum Schwanz, dann umdrehen vom Schwanz bis zum Kopfende. Wichtig ist immer wieder, Leute, wenn ihr Fische filetieren wollt, vernünftiges Handwerkzeug, ne? Das Messer muss scharf sein. Also wenn das so drauf rumruppelt, das Messer muss durch den Fisch gleiten und ab und zu immer mal abwischen, wenn man so die kleinen Schuppen vom Messer hat, die werden stumpf. Also ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, 50, 60, wie viel Zander ich filetiert habe, ne? Immer noch mit dem gleichen Messer. Noch nicht nachgeschärft, das hat einfach einen fantastischen Schliff. Das braucht nicht das teuerste Messer zu sein. Und früher hieß das ja immer so, muss ganz hier filigran sein und biegsam sein. Also gibt es richtig schöne Filetiermesser, mit denen man da so richtig schön durchschneiden kann. Aber wie gesagt, es bringt nur Spaß, wenn das Messer schön scharf ist und wie gesagt, immer schön längsseits runterschneiden.
Apropos Filetiermesser, als ich einmal Dorschangeln war, auf dem Kahn, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß noch, da war ich mit einem Kumpel zusammen und wir hatten ja wirklich keine Ahnung. Aber haben was gefangen damals, als es noch Fische gab. Und dann stand neben uns wirklich ein ehrgeiziger Angler, das beste Gerät, beste Ausstattung, Vollprofi. Und als wir den Dorsch filetieren wollten, haben wir gemerkt, dass wir kein Messer mit hatten. Und dann haben wir so rübergeguckt, können wir das da mal haben? Und er so: Das ist mein neues Filetiermesser. Ich weiß nicht, ob ich euch das gebe. Und dann haben wir ihn so lange bequatscht: Komm, gib uns das doch bitte. Was ist passiert? Wir haben den Fisch gestochen, wollen den filetieren und zack, ist er über Bord geflogen.
Ach, ja.
Also das war meine Erfahrung mit einem wunderbaren Filetiermesser. Er war not amused auf alle Fälle. Olaf, ich hoffe, dass die Frage beantwortet wurde. Falls ihr weitere Fragen habt, an fragen@horstunderfisch.de bitte schicken. fragen@horstunderfisch.de, da könnt ihr eure Fragen loswerden und dann packen wir immer mal wieder ein paar Fragen hier in die Folge, die dann Horst beantwortet.
Ja, Jochen, ne? Ich fahre jetzt angeln, ne? Und du?
Ich fahre jetzt diesen Podcast veröffentlichen und dann lege ich mich auf die Couch.
Ja, das ist vernünftig.
Nee, ich wollte sagen, ich lerne für mein Angeldiplom.
Ah.
Horst, dann wünsche ich Petri Heil, wenn du losfährst.
Bitte, danke.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.